Die folgende Sendung wird unterstützt vom Katholischen Fonds für weltkirchliche und entwicklungsbezogene Bildungs- und Öffentlichkeitsarbeit und durch Mission Eine Welt aus Mitteln der evangelisch-lutherischen Kirche in Bayern.
Vor Monaten ist mit der MeToo-Debatte eine Diskussion über Sexismus und Machtmissbrauch losgebrochen, die täglich neue Täter und Opfer in den Medien präsentiert. Die Missbrauchs- und Belästigungsvorwürfe ziehen sich durch alle gesellschaftlichen Felder. Es gibt immer neue Enthüllungen sexueller Ausbeutung von Frauen in Sport, Film, Politik, in Arbeitswelt und Alltag. Die Frau als Objekt, als Marke. Das passiert in Europa und den USA, aber schauen wir doch mal auf die anderen Kontinente. In dieser fremden Heimat wollen wir unseren Blick auf Afrika und dortige Projekte lenken. Wir wollen sehen, ob und wie es in anderen Kulturkreisen Frauen ergeht auf ihrem Weg zur Selbstständigkeit, Gleichberechtigung und Anerkennung ihrer Würde. Es geht um das Schlagwort Empowerment. In meinen Interviews führe ich Sie nach Benin, Nigeria, Uganda, Äthiopien. Herzlich willkommen, ich bin Brigitte Schmidt. Mit Empowerment bezeichnet man Strategien und Maßnahmen, die den Grad an Autonomie und Selbstbestimmung im Leben eines Menschen erhöhen sollen. Und es soll ihn ermöglichen, die Interessen eigenmächtig, selbstverantwortlich und selbstbestimmt zu vertreten. So schreibt Wikipedia. Ramé Wetterich kommt aus Kamerun und lebt seit Jahrzehnten in München. Sie führt ein erfolgreiches Schneideratelier. Bekannt sind ihre Dirndlschnitte mit afrikanischen Stoffen. Sie hat es hier geschafft und will nun etwas weitergeben. Seit bald 6 Jahren läuft ihr Projekt zur Unterstützung von Frauen in Benin. Ich besuchte sie in ihrem Giesinger Atelier.
Ja, wir haben 2012, also wir haben relativ am Anfang von Nuni auch mit dem Projekt gestartet, aus dem einfachen Grund, dass wir festgestellt haben, dass die Stoffe, die Waxprintstoffe, mit denen wir hauptsächlich arbeiten, eben nicht unbedingt afrikanisch sind. Das ist jetzt eine eigene Geschichte. Wir haben dann die Idee gehabt, letztendlich, wie können wir Afrika unterstützen? Das ist ganz wichtig auch für uns. Und das war eben, indem wir Menschen der Arbeit geben. Und ich sage nicht immer Frauen, sondern ich gehe von Menschen aus. Ja. Dann haben wir 2012 eben mit einem anderen Verein eben die Justine aus Benin kommen lassen. Benin ist nicht sehr reich, also sagen wir mal so, es ist ziemlich ärmlich und haben nicht so wahnsinnig viele Möglichkeiten und Chancen. So, deswegen war es eigentlich ganz okay. Wir kommen selber aus Kamerun, weil die Frage kommt immer, warum Benin und nicht Kamerun, aber für mich ist einfach Afrika und erstmal und die Menschen, die unsere Hilfe benötigen. Dann ist die Justine eben gekommen, wir haben sie ausgebildet, die ist zurückgegangen, das war ein Test. Für uns war das erstmal wichtig, schafft die das? Kann man sie hier ausbilden? Und wir haben sie als Schneiderin ausgebildet und die Idee war im Grunde, dass sie andere Frauen dieses Können weitergibt. Und unser Projekt, also unser Verein heißt heute Justine oder The Project Justine Train the Trainer. Das heißt, die Trainerin trainiert weiter. Ja, und sie haben sofort dann ein Produkt mit ihr entwickelt, das waren die Kochschürzen. Und einfach zu gucken, ob das funktioniert, weil sie müssen ja auch eine Ausbildung zwar haben, und dann muss es ja auch irgendwie weitergehen, das heißt Ausbildung, und danach geht es eigentlich hauptsächlich um Geld verdienen, weil die müssen ja irgendwie leben. So. Und so haben wir mit Kochschürzen angefangen, das hat sie toll gemacht, und wir haben einfach ganz frech, wir haben sie nochmal kommen lassen, 2015, und haben einfach geguckt, ob wir so eine kleine Kollektion, so einfache Schnitte und so weiter, ob sie das schafft. Das hat sie wunderbar gemacht. Wir haben sie auch gut hier umgesetzt. Und dann haben wir einfach den Mut gehabt zu sagen, wenn das, und das ist ein bisschen unsere Geschichte, dass wir sagen, wenn das eine Justine schafft, schaffen die anderen Justine auch. Deswegen heißt auch der Verein Justine, The Project Justine, weil es ist wirklich, schafft das die Justine, schaffen das die anderen auch. So, dann bin ich 2017 nach Benin. Wir haben ein Grundstück gekauft, da wo die Justine herkommt, und Verein gegründet. Wir hatten ja bis dahin keinen Verein, weil wir haben, wie gesagt, erstmal getestet. Und dann haben wir uns jetzt einfach dazu entschlossen, tatsächlich mehr Menschen Es werden vorwiegend Frauen sein. Man muss aber wissen, dass Afrika gute Schneider hat, Männer, junge Männer. Und die haben auch Probleme. Das heißt, wir versuchen einfach, Menschen zu helfen, die einfach unsere Hilfe da benötigen, wie gesagt. Und werden, ich fliege jetzt demnächst wieder nach Benin. Und wir werden jetzt mit der Hochschule Biberach tatsächlich ein Art Zentrum bauen, so eine Fertigung, Stätte. Und gleichzeitig aber auch eine Ausbildung, das heißt Ausbildung und Fertigung. Und darüber hinaus wollen wir auch so eine Begegnungsstätte. Ja, das wird sich entwickeln, also wird so eine Art Zentrum. Grundstück ist, wie gesagt, vorhanden. Und Justine bildet schon zwei Mädchen aus, das ist noch nicht sehr viel. Die Problematik hat sich ergeben, da die Räumlichkeiten nicht gegeben sind. Also für ein Atelier brauchen wir ein Mindestmaß an Raum und ja, für den Schneidetisch und tralala. Und ja, die Räume waren einfach zu klein, zu stickig, zu einfach nicht geeignet. Wir sind eigentlich sehr positiv gestimmt. Justine ist jetzt seit 2012 mit uns, ist wirklich ein Teil von Nuni und es macht echt Spaß. Und sie ist eigentlich der Grund, warum wir uns das auch alles trauen, weil die einfach sie selber bewiesen hat. Die hat einfach selber den Mut gehabt, sie ist hierher gekommen, sie hat sich wirklich rangehängt, die war sich sehr fleißig, die ist sehr motiviert und das motiviert uns einfach da auch zu helfen.
Rami Wetterich steht hinter der Idee, Afrikanerinnen in armen Gegenden zur Selbstständigkeit zu verhelfen. Sie hat klein angefangen, aber will weiter hinaus. Es geht ihr um Nachhaltigkeit und Ernsthaftigkeit.
Die Idee ist im Grunde, das, was wir jetzt im Kleinen geschafft haben, dass die Justine, das ist auch wichtig, dass sie nicht nur ausgebildet werden und irgendwie, sondern es ist ein Produkt und wir haben ganz klare Qualitätsansprüche. Das wiederum ist wichtig, weil dann nähen sie nicht irgendwie irgendwas, sondern sie wissen ganz genau, dass wenn das nicht richtig genäht wird, dann akzeptieren wir diese Qualität. Also das ist schon wichtig. Ja, das heißt, das ist einfach nicht so, ach ja, irgendwie 8 Stunden oder 5 Stunden, schauen wir mal, wie wir da so eine Beschäftigungstherapie. Es ist wirklich ein Produkt. Und das ist die Ernsthaftigkeit, die dahinter steckt und deswegen, da werden sie auch, sie kriegt auch einen Lohn. Also es ist tatsächlich so, dass es wirklich alles einen Sinn machen muss, weil sonst ist es Nonsens. Es ist für uns unglaublichen Aufwand und auch Arbeit. Das ist ein Partner, also wir schaffen uns unsere eigene so eine Partnerschaft in Afrika. Dafür müssen wir aber auf dem gleichen Stand sein und das machen wir gerade. Die Leute sind sehr begabt und das geht relativ schnell. Wir schaffen natürlich auch die Maschinen, die ganze Voraussetzung und müssen die natürlich haben. Und das war interessant, weil, ja, das war so als die Justine kam und wir waren nicht sicher. Und dann haben wir gesagt, meinst du, du kannst? Und dann hat sie einfach ganz klar gesagt, wenn ich die gleichen Voraussetzungen habe, also das heißt, ich habe eure Maschinen, ich habe euer Material, dann schaffe ich das. Und dann haben wir gesagt, gut, wir haben die erste Maschine runtergeschifft, wir haben hier das Material und tatsächlich ist die Qualität, also in den einfachen Sachen, die sie macht, sie achtet auf diese Qualität. Die für uns hier so wichtig ist. Und somit ist es klar, wir haben mittlerweile 3-4 Maschinen unten und wir schicken immer wieder Material runter und sie sagt natürlich auch, was sie braucht. Und dann, wenn sie das hinkriegt und sie kriegt das hin, das motiviert uns und sagen, okay, das funktioniert. Mhm. Und wir haben die Probleme nicht, dass Menschen dagegen sind oder im Gegenteil. Weil wir eben nicht nur einseitig reingehen und sagen, wir machen das jetzt nur für die Schneider, sondern ich möchte das ein bisschen aufmachen. Ich möchte ein bisschen die jungen Leute auch näher anschauen und gucken, was können wir, diese Seminare, was brauchen die? Das kann sie ja aufbauen. Wir haben ja genug Grund gekauft und das muss man ja nicht sofort alles umsetzen. Aber wenn wir schon mit einer Sache gestartet haben, dann können wir ja weiter aufbauen und gucken.
Und wer ist denn vor Ort, der da noch unterstützt? Also die Justine ist da ganz alleine, oder?
Nein, das ist natürlich auch, ich meine, wie Netzwerke hier funktionieren, funktionieren die natürlich auch in Afrika. Mhm. Und wenn die Menschen natürlich sehen, da geschieht was, sind natürlich alle interessiert und das macht wahnsinnig viel Spaß, weil dann entdeckt man wirklich unglaublich kreative und interessante Menschen, die schon was aufgebaut haben, aber die haben keinen Anschluss, die sind jeder für sich. Ich baue mir so mein Netzwerk zusammen. Und das ist gute, fähige Leute, die alle total happy sind, weil die einfach merken, dass wir anders umgehen mit der Sache, dass wir nicht kommen und wahnsinnig intelligent sind und unsere Ideen, sondern dass wir einfach die einfache Frage stellen, die viele nicht stellen: Was wollt ihr eigentlich? Und wo können wir uns treffen? Ja, und das ist, glaube ich, heute wichtig in Afrika. Nicht, ihr seid arm und wir müssen euch jetzt das Heiland bringen, sondern was wollt ihr?
Ihr fangt ja relativ klein an, aber habt ihr schon so viel Einfluss, dass in der Stadt, wo ihr arbeitet, man auf euch aufmerksam gemacht wurde?
Total, weil wir letztendlich die Leute, es spricht sich rum. Mhm. Ja, die Leute sehen auch, ich meine, die Justine macht, wir sind ja schon mit Justine seit 2012, die sehen ja die Entwicklung, die sehen ja das, was sie weitermacht, und sie sehen auch, dass sie was anderes kann. Wir haben nur noch nicht den Platz, aber wir haben so viel Schneider, das ist wie eine Weiterbildung, die einfach sagt, bitte, ich will auch lernen. Und das Lustige daran ist, weil ich ja selber die Style, also ich trage ja die Sachen, wenn ich in Benin zum Beispiel bin, trage ich eigentlich die Kollektion schon, die Justine näht. Und das ist echt total lustig. Die sehen, das ist irgendwie anders. Das sind zwar irgendwie ihre Stoffe so, aber irgendwie ist der Schnitt und das sieht irgendwie anders aus. Und irgendwie kriege ich immer, wenn ich irgendwo unterwegs bin auf der Straße, dann kommen echt Leute auf mich zu, auch Schneider. Manchmal gehen wir zu Besticker, weil ich irgendwie Sachen besticken lassen möchte und so weiter. Dann fragen mich die Schneider, das, was sie da anhaben, haben sie das selber irgendwie? Haben sie? Und sage ich, ja, nicht ich persönlich, aber ja, es kommt von uns. Weil, und dann kommt immer so, könnt ihr mir das auch beibringen? Ich will lernen. Und das ist egal, ich bin oft in Ghana oder eben in... Sie wollen also wirklich überall, da ist wirklich ein Bedarf da, dass sie einfach merken, die sehen natürlich, Afrika ist nicht mehr so eingeschlossen, wie man sich das vorstellt. Wir haben Internet, Instagram, Justine kriegt, das ist so lustig, weil am Anfang dachte sie auch, ach ja, wir tragen noch unsere traditionelle Gewänder hier. Die hat wirklich am Anfang gedacht, das lernt sie, aber das wird hauptsächlich für Europa sein und so weiter. Und irgendwie... Ein paar Monate später weil sie hat jetzt ein Smartphone, also wir kommunizieren, das ist echt witzig. Wir arbeiten wahnsinnig mit Smartphone, das heißt, wenn sie was macht, dann können wir ihr irgendwie, die Marie kann ihr Korrekturen über Smartphone. Und plötzlich kriege ich aber so ein Bild über ein Smartphone, das war so ein Faltenrock. Justine kann aber noch keine, die Falten, das ist noch so ein Problem. Ne? Und dann war ich total begeistert, sage ich, wow. Du hast es irgendwie selber irgendwie rausgekriegt, wie die Falten. Sagst du, nein, das war eine Kundin da. Und die hat so einen Screenshot gemacht vom Instagram und sagt, die will genauso einen Rock. Sie war total in Panik. Und ich sage, siehst du, also müssen wir dir jetzt beibringen. Also jetzt, wenn wir runterfliegen im Februar, dann ist es wirklich auch eine Weiterbildung. Justine muss lernen, jetzt wirklich proper diese Falten zu legen. Und die kommen alle jetzt mit dieser Sprintik, das ist so, das geht so schnell. Und da haben sie aber die Ausbildung nicht. Ja? Die sind noch in dieser traditionell, aber parallel kommt schon das ist eine Parallelwelt, die da stattfindet. Und in sehr vielen afrikanischen Ländern, die sind schon sehr weit, also man unterschätzt die alle extrem. Na, also so ist es nicht. In Senegal, Top-Designer, also wirklich gute Leute. Aber natürlich nicht überall, wenn ich Senegal sage, die sind natürlich schon weiter, ja, aber Benin, deswegen im Nachhinein bin ich gar nicht so unglücklich, dass wir das eben in Benin machen, ja, weil da würde nicht eben jeder hinkommen, das war ein Zufall, das haben wir jetzt nicht ausgesucht, aber das ist schon okay.
The Project Justine, Train the Trainer, das Atelier von Rami Witterich, befindet sich in der Steinstraße. Die Dirndl kann man auch in der Hans-Sachs-Straße 2 bewundern. Wer sich genauer informieren will, findet viele Hinweise auf der Webseite www.theprojectjustine.com. Vom Schneiderinnenprojekt in Benin zu einem Schafzuchtprojekt, das die katholische Hilfsorganisation Missio München über Partner in Äthiopien unterstützt. Ich sprach mit der Länderreferentin Barbara Pauli.
In Adigrad im Norden des Landes, das Projekt konnte ich auch besuchen, jetzt während meiner Reise, haben wir ein Projekt, das sich insbesondere an Frauen wendet, die von HIV/AIDS betroffen sind. also die selber krank sind oder kranke Angehörige pflegen und die keine Arbeit haben, beziehungsweise vom Verkauf von selbstgemachtem Alkohol oder so leben. Und dort wurde eine kleine Farm angeschafft. Der Träger dieses Projektes ist interreligiös. Das ist eine Vereinigung der katholischen Kirche, der orthodoxen Kirche und von muslimischen Religionsführern. Die arbeiten seit 2006 zusammen, haben Schulen bzw. vermitteln AIDS-Waisen in Schulen und unterstützen sie und haben eine kleine Farm jetzt aufgebaut, wo schon viele Apfelbäume, viel Gemüse angepflanzt worden ist, wo sie dabei sind, viele kalte Becken und Anlagen zu errichten, um die Wasserversorgung zu sichern. Und die haben auch schon einige Schafe angeschafft. Und die wollen diese Schafzucht auch aufbauen und haben da ganz gezielt jetzt als Beneficiaries, also als die Zielgruppe, 10 AIDS-kranke Frauen, 10 Frauen, die in der Prostitution sind und 10 AIDS-Waisen oder Familien, die AIDS-Waisen aufgenommen haben. Und die kaufen jetzt diese Schafe, züchten sie, dass sie sie später zu einem höheren Preis verkaufen können, haben das Ganze auch als eine so Kooperation, also eine landwirtschaftliche Genossenschaft aufgebaut, verwalten dann das eingenommene Geld gemeinschaftlich und möchten dann nach so 2 bis 3 Jahren schon so viel auch Geld angespart haben, dass sie einigen Frauen einen Zuschuss geben können, dass die selber etwas aufbauen und sie wieder neue Frauen in ihr Projekt aufnehmen können.
Im Süden gibt es dieses eine Projekt, das sehr auf IT und Englisch fokussiert ist. Das setzt ja eben voraus, dass da schon die Basis viel weiter fortgeschritten ist. Das heißt, also die haben ja schon entsprechende Schulbildung. Oder
ja, die haben Schulbildung und die finden dann auch Arbeit in einem Hotel.
Also IT muss man natürlich schon ganz anders verstehen. Die lernen dann einfach den Umgang mit einem Computer zum Beispiel.
Ich vermute es.
Und das eine hatten Sie gesagt, dass die Näherinnen, wenn sie einen Abschluss haben, dann bekommen sie eine Art Zertifikat, das auch von der, vom Staat anerkannt ist.
Ja.
Was ist mit denen, die das nicht schaffen?
Diese Ausbildungen sind teilweise bis zu 3 Jahre. Mhm. Also ich vermute, wenn diese jungen Frauen es durchhalten, also auch finanziell gesehen, weil es kostet ja auch Schulgeld, dass sie die Prüfung bestehen werden. Und wenn nicht, dass es dann vielleicht mehr persönliche Gründe sind, dass es wegen anderen Sorgen und Belastungen vielleicht die Ausbildung auch abbrechen müssen.
Das heißt also, hier kommt es möglicherweise zu tragen, inwieweit die Familie möglicherweise Druck auf das Mädchen, die Frau ausübt. Sagt also, das Geld, das wir hierfür ausgeben müssen, können wir anderswo besser gebrauchen. Solche Fälle?
Also gerade im Süden, also zum Beispiel in der Region Kaffa, das geht auf den Kaffee zurück, da ist die Stellung der Frau in der Familie sehr schlecht. Also der Mann sieht die Frau als sein Eigentum und entscheidet auch alles alleine. Also die Frau hat eigentlich überhaupt keine Möglichkeit, außer im Normal eben auch eigenes Geld zu haben und eigene Entscheidungen zu treffen. Und denen ist schon geholfen, wenn sie ein bisschen was machen können. Und wenn es dann daheim ist mit der Nähmaschine oder so.
Wie ist denn die Situation Hilfsorganisation Staat? Wie ist da die Situation in Äthiopien? Lässt der Staat die Hilfsorganisationen gewähren?
Also ich kann da vielleicht jetzt nur für die katholische Kirche sprechen oder was ich von unseren Partnern höre. Sie betonen immer, wie sehr die Regierung jetzt die Arbeit der Kirche. Die Kirche unterhält ja auch sehr viele Schulen und auch Gesundheitseinrichtungen. Und die kirchlichen Partner betonen immer, dass die Regierung das sehr schätzt. Es ist aber so, dass die Regierung auch alles wissen will. Also die Regierung kontrolliert alles. Die Regierung weiß, wie viel Geld für ein Projekt kommt. Und der Projektpartner, also die kirchliche Einrichtung, muss dann auch ganz genau nachweisen, wie das Geld im Projekt verwendet worden ist, was damit gemacht wurde. Es ist eine sehr enge Kontrolle.
Äthiopien ist jetzt für Sie relativ neu. Trotzdem wissen Sie schon einerseits von Erfolgen oder halt auch von Rückschlägen, wenn es Rückschläge gibt, was sind die Hauptknackpunkte in Ihrer Unterstützung für Projekte?
Also ich denke, ein Hauptknackpunkt ist, also jetzt für uns, dass die Kirche mit 0,7% einfach sehr, sehr klein ist. Also jetzt nicht den großen Rückhalt hat. Hm. Dass die Kirche auch materiell arm ist. Dass es für die Kirche schwierig ist, qualifizierte Mitarbeiter zu bekommen und zu bezahlen und zu behalten. Also dass sie organisatorisch eher schwach ist. Das heißt, dass dann die Zeit fehlt, uns vielleicht Veränderungen zu berichten oder auch kontinuierlich mit uns im Kontakt zu sein. Dazu kommen dann auch Schwierigkeiten mit einem schwachen Internet, wo dann oft kein Empfang ist oder wenn die Leute unterwegs sind. Also Kommunikation, eine kontinuierliche mit den Partnern aufrechtzuerhalten, ist technisch schwierig und ist schwierig, weil die Leute so viele Aufgaben und so viel zu tun haben, eigentlich wirklich stark überlastet sind.
Mission München unterstützt Projekte auf 3 Kontinenten in 60 Ländern. Das Großstadtflair der Hauptstadt Addis Abeba darf nicht darüber hinwegtäuschen, dass der Vielvölkerstaat am Horn von Afrika arm ist. Viele Familien in Äthiopien leben in extremen Verhältnissen. Kinder und Jugendliche werden deshalb oft von ihren Eltern an Haushalte abgegeben, wo sie als Arbeitskräfte, meist ohne Lohn, ausgebeutet werden. Gerade die Menschen in ländlichen Gebieten sehen oft keinen Ausweg aus der großen Armut. Sie sind besonders gefährdet, sich auf der Suche nach einem besseren Leben um jeden Preis auf dubiose Versprechungen einzulassen. Das weiß Barbara Pauli von Missio. Meist werden sie von Schleppern oder Menschenhändlern aufgespürt und ins Ausland vermittelt. Ein Großteil in den arabischen Raum nach Saudi-Arabien, Katar, Kuwait oder Israel. Barbara Pauli bestätigt, dass sie bei ihrem jüngsten Besuch den Einfluss Arabiens und Chinas deutlich sehen konnte. Doch darüber berichten wir in einer anderen Sendung.
Lora München, das freie Radio auf der 92.4. Wir senden gegen den herrschenden neoliberalen Mainstream. Wir wollen uns auch nicht an den Krieg gewöhnen und das Recht des Stärkeren lehnen wir ebenso ab. Damit diese Stimme für die Stadt erhalten bleibt, brauchen wir Ihre finanzielle Unterstützung. Wir brauchen Ihre Spende oder Ihre Mitgliedschaft im LoRa-Förderverein. Natürlich sind Spende oder Mitgliedschaft steuerabzugsfähig. Wenn Sie mehr wissen wollen, Telefon unter 480-2851 oder www.lora924.de. Noch einmal, Telefon unter 480-2851 oder www.lora924.de.
Um Menschen in den ärmlichen Regionen Afrikas auf die Beine zu helfen, engagieren sich viele. Uganda hat heute geschätzte 41 Millionen Einwohner. Bei seiner Unabhängigkeit waren es gerade 7 Millionen. Die Wachstumsrate wird auf über 3% beziffert, das Durchschnittsalter ist nicht einmal 16 Jahre und noch immer bekommen Mädchen und Frauen durchschnittlich 5,8 Kinder. Frauen tragen daher eine enorme wirtschaftliche Last. Der Verein Hand in Hand für Uganda vergibt zum Beispiel Mikrokredite an Frauen. Kaum vorstellbar, dass mit wenigen Euro in Uganda das Jahrzehnte unter Gewaltherrschaft und bürgerkriegsähnlichen Zuständen litt, heute etwas auf die Beine gestellt werden kann. Renate Blank und ihr Mann aus München waren von Anfang an dabei. Ich fragte sie, welche Erfolge oder Rückschläge der Verein seit seiner Gründung im Jahr 2009 erleben musste.
Ja, also die Verbindung von Deutschland nach Uganda ist schon im Jahr 1993 entstanden. Von 93 bis 95, mein Mann ist Berufsschullehrer und war damals in der Berufsschule für Druck- und Medientechnik. Und da ist ein junger Mann aus Uganda zur Ausbildung gekommen und hat dort 3 Jahre lang Drucker gelernt. Dann ist er zurückgegangen nach Uganda und hat eine Familie gegründet und hat innerhalb von kürzester Zeit viele Waisenkinder aufgenommen, weil Nachbarn und Freunde und Familienmitglieder einfach viele Kinder übrig gehabt haben. Eltern sind verstorben, in der erster Linie durch AIDS und HIV. Und mein Mann und ich, wir haben dann angefangen, von Freunden, Bekannten, Familien ein bisschen Geld zu sammeln und ihn da in Uganda zu unterstützen. In kleinem Stil, und nachdem das ja immer mehr sich ausgeweitet hat, haben wir beschlossen, 2009 einen eigenen Verein zu gründen, um vor allen Dingen besser transparent zu sein, Hand in Hand für Uganda e.V. Und seit 2009 haben wir uns dann von diesem ersten Projekt auch abgekoppelt. Das ist dann eigentlich schon fast auf eigenen Füßen gestanden, hat andere Sponsoren, große Sponsoren gefunden. Und wir haben mit der ersten Adoptivtochter dieses jungen Mannes ein eigenes Projekt gemacht.
Und das konzentrierte sich auf was?
Dieses Projekt konzentrierte sich zunächst eigentlich angefangen mit den Mikrokrediten für Frauen. Wir waren 2006 das erste Mal privat in Uganda. Dort haben wir eine Frauengruppe getroffen, die sich 2005 formiert hat und die selbstständig gespart haben und jede Woche sich getroffen haben und ganz, ganz kleine Beträge, also von 5 bis 20 Cent, gesammelt haben, in der Hoffnung, dass sie da irgendwann genug Geld zusammen haben, ein Business zu eröffnen. Das hat aber nicht so ganz gut geklappt und wir hatten damals Geld, und zwar von einem Geburtstagsgeschenk. Damals 1200 Euro, also ein Riesenbetrag. War toll, und wir haben das dann sozusagen als Anschubfinanzierung in diese Mikrokredite für diese Frauen gegeben, die vorher versucht haben, eine Art Schneiderei aufzumachen. Das ist aber, hat nicht funktioniert, weil einfach überhaupt kein Geld da war. Die Gruppe hat sich vorher allerdings schon bei der Regierung registrieren lassen. Die sind also offiziell dort eingerichtet. Sie heißen Apakiala Kavekula Kulanya, und das heißt Women in Development. Bei unserer Reise haben wir uns dann dieser Gruppe angeschlossen und haben uns überlegt, wie wir zusammenarbeiten können. Und natürlich in erster Linie war Geld gefragt. Und als sie dann unsere 1200 Euro bekommen haben, war das der Start, um dann auch schon mal Kredite auszahlen zu können. Weil vorher haben sie das nicht geschafft. Sie hatten, glaube ich, 200 Euro insgesamt gespart und waren damals 13 Frauen. Und als wir dieses Sponsoring da geben konnten, hat sie das ganz schnell auf 40 Frauen hochgeschaukelt, sodass also die ersten Frauen Kredite in Höhe von 40 bis 45 Euro ungefähr gekriegt haben, die sie immer für ein halbes Jahr bedient haben mit Zinsen und Rückzahlungen und in der Zeit versucht haben, kleine Geschäfte wie Hühnerzucht, eine Bar, ein Restaurant oder einfach nur Chapati-Bäckerei oder so irgendwas zu eröffnen. Die Rückzahlungsmoral war sehr, sehr gut. Das Geld ist wieder zurückgekommen und die nächsten Frauen konnten Kredite nehmen, beziehungsweise die Frauen, die schon einen hatten, hatten dann ein bisschen ein höheres Kreditvolumen. Die Frauen haben das alles selber verwaltet. Wir haben uns da gar nicht mit eingebracht. Sie haben einen relativ hohen Zinssatz genommen. Das ist aber auch ihre eigene Sache. Also 5% waren es im halben Jahr. Ja, das hat eigentlich ganz gut geklappt, bis natürlich die ersten Schwierigkeiten entstanden. Zunächst einmal hat eine Frau dann einen Wassertank sich angeschafft und hat das Wasser verkauft, was wir natürlich nicht so sehr befürwortet haben, weil Wasser ist allgemeingut und verkaufen ist schwierig. Andererseits, die Leute im Dorf hatten halt gar kein Wasser, weil sie sich's nicht leisten konnten, einen Tank aufzustellen. Das ist also reines Regenwasser, war kein Grundwasser. Und von daher, lief das so. Die Probleme, die weiterhin bestanden oder bestehen, ist, man sagt, dass so eine Frauengruppe, die Mikrokredite vergibt und sich dadurch selbstständig und frei machen wollen, dass das circa 12 bis 16 Jahre dauert, bis es steht. Das andere Problem war, dass die Vorstellungen der Frauen nicht immer umsetzbar war. So wollten sie zum Beispiel Kerzenmachen-Handwerk erlernen. Woraufhin wir wieder eine Anschubfinanzierung gegeben haben für diese Schulung, das aber nicht sehr viel Geld gekostet hat, 150, 200 Euro. Bei der Schulung waren dann 30 Frauen, die eben Kerzenmachen gelernt haben und hinterher festgestellt haben, dass es keinen Absatz für diese Kerzen gibt. Das war mal das eine. Das andere war, sie haben es eben mit einer Schneiderei probiert. Aber das Geld ist zu wenig. Man muss dann Miete bezahlen, man muss Einkauf machen und man muss natürlich, ja gut, der Verkauf hätte funktioniert, aber der Einkauf und Nähmaschinen, es war nicht möglich. Also Schneiderei war nix. Dann haben sie sich überlegt, es wäre gut, eine Hühnerzucht zu haben und wir haben das dann auch gemeinsam durchkalkuliert, was die an Futter brauchen, was ein Hühnchen kostet, wenn man es kauft, was ein Hühnchen kostet, wenn man es verkauft oder ob man die vielleicht zum Eier produzieren hernehmen kann. Das war eine Sache, die wollten sie in der Gruppe gemeinsam machen, weil sie gedacht haben, sie brauchen ein Gruppenprojekt, nicht nur ihre eigenen kleinen Geschäfte, sondern auch ein Gruppenprojekt. Hat sich ganz gut angelassen. Wir haben auch dafür wieder ein paar hundert Euro gegeben, damit das losgehen kann. Schade, es hat überhaupt nicht funktioniert, weil eben alle Frauen gleichzeitig zuständig waren und im Endeffekt war niemand zuständig. Und die ganzen armen 50 Hühner sind einfach verhungert. Und das war schon ein sehr großer Schlag für uns, muss ich sagen. Also da waren wir schon sehr verzweifelt, weil wir gesagt haben, das kann doch nicht angehen. Vor allen Dingen, weil wir Räumlichkeiten angemietet haben, direkt neben einem Haus von einem dieser Women-Projekt-Mitglieder. Und wir haben gesagt, wie kann sowas passieren? Ja, natürlich. Also einerseits ist auch das Essen oder das Futter für die Hühner teuer. Vielleicht ist ihnen einfach da als Geld ausgegangen. Vielleicht haben selber viele Hühner gebraucht. Ich weiß es im Nachhinein nicht. Jedenfalls hat leider dieses Projekt auch nicht funktioniert. Seit ganz Neuem, seit Oktober 17, machen die Frauen zusammen ein Catering-Projekt, wo wir auch am Anfang nachgefragt haben, ob das laufen kann, wie das geht. Sie haben gesagt, es läuft und es geht. Und auch da haben wir wieder ein paar hundert Euro reingegeben, um eben ein Zelt zu kaufen, ein paar Plastikstühle und ein paar Kochtöpfe. Und in der Tat hat es jetzt schon ein Schulabschiedsfest mit, was ich, 400 Leuten gegeben, das sie gut gemeistert haben. Da ist also nicht immer die ganze Gruppe involviert, sondern 10, 15 Frauen kochen und dann bedienen die halt die Leute. Genau, und da hofft man natürlich jetzt sehr, dass da tatsächlich ein Bedarf besteht und dass da mehrere solche Events praktisch stattfinden und dass da ein bisschen gemeinsames Geld rüberkommt. Das gemeinsame Geld ist nämlich eigentlich dazu da, einen Sicherungsfonds zu bilden, weil es eben auch schon passiert ist, dass die Frauen mit ihren eigenen Geschäften, zum Beispiel Hühnerzucht, Schweinezucht oder andere Tiere, dass eine Tierseuche ausgebrochen ist, dann sind die ganzen Hühner gestorben. Dann hat die Frau einen Kredit an der Backe und hat keinen Rückhalt mehr. Deshalb haben wir gesagt, es ist wichtig, dass man so eine Art Versicherung bildet. Und da fangen sie jetzt eben an und da fließt eben dieses Geld aus dem Catering hinein. Also grundsätzlich einmal sind die Frauen sehr fleißig und sehr willig, aber es wird ihnen schwer gemacht, weil sie halt sehr, sehr arm sind. Die meisten können nicht schreiben und lesen. Und was eigentlich das Wichtigste für die Frauen ist, dass sie ihre Kinder in die Schule schicken können. Es ist zwar, Schulpflicht besteht in Uganda und der Staat stellt auch Schulen zur Verfügung, die aber qualitativ nicht so ganz gut sind. Es gibt ganz, ganz viele Kinder in einer Klasse. Die Lehrer kriegen manchmal kein Gehalt und manchmal schon eins und dann kommen sie auch nicht so regelmäßig in die Schule und dann ist wieder kein Lehrer da und so. Und außerdem auch in diesen staatlichen Schulen wird Wert gelegt auf Schulkleidung und natürlich braucht man Bücher, Hefte, Bleistifte und das ist eben oft für die Familien zu viel. Durchschnittliche Kinderanzahl in Uganda ist immer noch bei 6 Kindern pro Frau. Und wenn man 6 Kinder in die Schule schicken muss, das geht nicht. Also es gibt Höhen und Tiefen, die Frauen sind immer zuversichtlich und natürlich, wenn man Geld reingibt, dann ist die Resonanz auch wieder sehr hoch. Dann wollen viele mitarbeiten, sich beteiligen. Und wenn halt kein Geld da ist, sondern wenn man immer nur zum Sammeln jedes Wochenende Geld abliefern muss, dann wird das Interesse natürlich wieder ein bisschen weniger von den Frauen.
Soweit Renate Blank vom Verein Hand in Hand für Uganda. Die Münchner Initiative erlebte in den 25 Jahren ihres Bestehens Höhen und Tiefen. Es zeigte sich, auch in ländlichen Gebieten Afrikas hilft ein wenig Marktforschung. Mann oder Frau sollte schon wissen, ob das Produkt, das Mann oder Frau herstellt, auch absetzbar ist, ob die eigenen Ressourcen reichen und wer die Verantwortung und letztlich auch Entscheidungsgewalt hat. Jedes Projekt braucht vorausdenkende Partner neben dem Willen, etwas zu tun, was kurzfristig zu Einnahmen führt. Aber auch die Einsicht, dass Bildung das A und O ist und dass so etwas wie ein Sicherheitsnetz eine minimale Vorsorge großen Schaden abwenden kann. Kooperationspartner von Missio München sind Schwestern vom Guten Hirten. Sie kümmern sich vorwiegend um Mädchen und Frauen in schwierigen Lebenssituationen. Beispiel: Seit 2011 sind sie auch in Bobo-Dioulasso in Burkina Faso tätig. Dort unterhalten sie ein Frauenhaus und haben Frauen und Mädchen im Alter zwischen 14 und 29 Jahren aufgenommen, die Opfer von Prostitution und häuslicher Gewalt geworden sind. Missio arbeitet also vor Ort. In Deutschland ist der Verein Solvodi, das steht für Solidarity with Women in Distress, für Frauen im Einsatz, die oft durch Schlepperbanden mit dem Versprechen auf Arbeit als Dienstmädchen hierher gelockt werden und dann in der Prostitution landen. Ich hatte gehört, dass viele Mädchen und Frauen aus Nigeria stammten. So fragte ich nach bei Gabriele Höbereich-Hayek von Solvodi München.
Vorwiegend aus Italien, aber auch Frankreich, Spanien, Belgien, Griechenland. Und die meisten von ihnen waren über einen längeren Zeitraum in dem jeweiligen europäischen Land in der Prostitution tätig. Sie haben im Regelfall keine Papiere.
Also wie funktioniert das? Die werden in Nigeria angeworben mit dem Versprechen, sie können immer als Dienstmädchen oder ähnliches.
Genau. Also im Normalfall ist es so, dass die Frauen und Mädchen aus sehr ärmlichen Verhältnissen kommen. Oft sind es alleinstehende Mädchen, die auch keine Familie mehr haben. Und dann findet sich eine sogenannte Madame. Manchmal mit einem Vornamen, manchmal auch nur Auntie, also Tante genannt. Und die sagt, ach, du bist so hübsch, du bist so gescheit, du bist so klug, ich kann dir helfen. Ich bring dich nach Europa, da hast du die Chance, als Babysitterin zu arbeiten und kriegst das Schulgeld dann bezahlt und dann kriegst du auch die Möglichkeit, eine Schulausbildung zu bekommen. Und da sind die Mädels natürlich begeistert. Sie haben nichts, was sie zurücklassen können. Ja, oft Familien, die gewaltbelastet waren. Ja, also viele dieser jungen Frauen haben von Kindesbeinen an Gewalterfahrung erlebt, entweder durch die Familie oder durch Fremde. Da gibt es alle Variationen und sie können nur gewinnen, meinen sie. Im Normalfall ist es auch so, dass sie sich einem sogenannten Chuchu-Ritual unterziehen müssen. Das ist immer unterschiedlich gestaltet, aber im Regelfall werden irgendwelche Haare, Nägel, Blut, zum Teil auch Gewebe abgegeben in einer Zeremonie. Diese Dinge werden aufbewahrt in einem Schrein und diese Wirksamkeit dieses Schwurs, den sie da leisten, der lässt sich fast nicht mehr aufheben. Darum, an diesen Schwur fühlen sie sich ewig gebunden. Sie schwören, dass sie nichts verraten, dass sie nicht zu den Behörden oder zur Polizei gehen und sie schwören, dass sie die Schulden, die sie machen durch ihre Reisekosten, abbezahlen werden durch den Job, den sie vermittelt bekommen. Im Regelfall wissen sie es nicht, auf welchen Job sie sich einlassen. Und wenn sie es wissen, können sie sich nicht vorstellen, was es tatsächlich bedeutet. Und dann werden sie über den Landweg, Lagos oder Benin City, da gehen sie los, meistens mit dem Bus oder mit dem LKW, bis nach Agadez in Niger. Das ist so ein Umschlagplatz. Oft werden sie da von jemand anders abgeholt und weitergebracht, entweder nach Marokko oder nach Libyen. In Libyen und in Marokko werden sie geparkt in Camps, die auch von Schwarzafrikanern betrieben werden. Oft werden sie in diesen Camps schon in die Prostitution gezwungen. Und das Los, sowohl in Libyen wie in Marokko, ist noch um ein Vielfaches schlimmer wie in Europa. Eine Klientin erzählte von mehrfachen Vergewaltigungen auf dem Weg bis Marokko. Dann war sie 4 Jahre in Marokko und dann 6 Jahre in Spanien. Sie hat von den Vergewaltigungen erzählt, sie hat von der Prostitution in Spanien erzählt. Auf die Frage, was war denn in Marokko? It wasn't good. Das war so dramatisch, dass sie es nicht geschafft hat zu erzählen. Dann werden sie in einem Schlauchboot übers Mittelmeer gebracht. Ganz viele werden Gott sei Dank von Rettungsschiffen aufgenommen. Bringt sie aber nicht in Sicherheit. Wirklich, sie werden in Auffangcamps gesteckt. Und dann nimmt eine Madame entweder in Italien oder die aus Nigeria wieder Kontakt zu dieser Frau auf und holt sie aus dem Camp raus. Und dann landen sie auf dem Straßenstrich. Die Bezahlung ist zwischen 10 und 20 Euro. Um da einigermaßen Geld zu verdienen, das ja auch gefordert wird, müssen 10 Freier bedient werden. Sollte sich die Betroffene weigern, der Prostitution nachzugehen, dann wird sie im Regelfall eingesperrt, geschlagen, mit Essensentzug bestraft und es werden ihr die Männer zugeführt.
Wie ist da diese Rolle der Madame?
Also so wie es aussieht, sind viele dieser Madames selbst ehemalige Zwangsprostituierte, prostituieren sich gelegentlich auch noch selbst und es geht nur ums Geld. Das Material ist billig zu beschaffen und mehr sind diese Mädchen nicht. Die sind ganz leicht ersetzbar. Und warum sie die Mädchen nicht früher rauslassen, ist eigentlich nur zur Abschreckung. Was passiert mir, wenn ich meine Schulden nicht zurückbezahle? Die wurde umgebracht, die wurde umgebracht, da wurde die Familie umgebracht. Wenn das abbezahlt wird, aber das sind oft Summen, die sind zwischen 40.000 und 80.000 Euro. Und das zu verdienen auf dem Straßenstrich, wir sprechen hier nicht von Escort-Service, sondern das ist billigste Ware.
Ja, selbst wenn man sagt, wer führt denn darüber Buch? Ich kann mir vorstellen, wenn es eben einfache Mädchen sind, wie sollen die verstehen, ich kriege jetzt 10 Euro, wie viel habe ich letztendlich jetzt schon abbezahlt an meiner immensen Summe, dann können wir das gar nicht verfolgen.
Wir hatten eine Klientin, die war 4 Jahre in Wien in einer Wohnung eingesperrt und bediente jeden Tag, 365 Tage im Jahr, zwischen 4 und 5 Freiern. A 50 Euro. Ich habe der ausgerechnet, dass sie den Ferrari von ihm schon mitverdient hat. Ja, aber er musste mir ja Geld geben fürs Essen oder er musste ja das Essen kaufen und er hat mir ja auch die Kleidung gekauft. Also hierbei handelt es sich um billige Dessous. Sie hat dieses Haus auch nie verlassen können. Und trotzdem konnte ich ihr nicht plausibel machen, dass sie es bezahlt hat. Sie hat nach wie vor psychosomatische Beschwerden, aber das ist halt ein Kind gewesen, die kam mit 14 nach Wien und mit 18 wurde sie dann nach München gebracht, weil sie da mehr verdienen hätte können. Und da hat sie die Gunst der Stunde genutzt und ist abgehauen und Gott sei Dank hat sie jemanden zum Bahnhof gebracht. Da war sie dann bei der Bahnhofsmission. Die Bahnhofsmission hat sie zur Polizei gebracht und die Polizei hat sie uns gebracht. Und das war ihr Glück, dass sie quasi in Wien zu wenig Geld verdient hat.
Hört Mann oder Frau Gabriel Höberreich-Hayek von Solwüdi zu, mag es einen schon grauen. Minderjährige Mädchen werden von sogenannten Aunties, von Tanten, oft selbst in der Prostitution verschleppten Frauen, aus Geldgründen in die Prostitution gelockt und verkauft. Als Druckmittel wird ein Schwur auf das Leben oder die Gesundheit von Familienmitgliedern eingesetzt, gegen den die Mädchen machtlos sind. Sie sind Produkt und Ware, die frei verfügbar ist. Solwüdi kämpft mit 5 Mitarbeiterinnen in München, die im letzten Jahr 330 Erstanträge zu bearbeiten hatten. In all den Gesprächen, die ich zu dieser Sendung führte, kamen die Männer immer nur am Rande vor. Doch stellt sich schon die Frage, was bringt es, die Frauen einerseits zu stärken, wenn nicht gleichzeitig ein Bewusstseinswandel bei den Männern herbeigeführt wird? Ich richtete diese Frage an Maria Hartl, die bei der UNO-Organisation IFAD weltweit Projekte zur ländlichen Entwicklung betreut. Sie kennt viele Geschichten erfolgreicher Frauenprojekte. Bei der IFAD heißt das Economic Empowerment.
Dass wirklich auch darauf geachtet wird, wie die Frauen dann in der landwirtschaftlichen Produktion mit einbezogen sind, welche Arbeiten sie machen auf dem Feld, weil ja auch die Frauen die große Arbeit machen auf dem Feld und dazu auch ausgebildet sein müssen, gutes Saatgut brauchen, vielleicht kleine Mechanisierung. Und vor allen Dingen auch dann in der Vermarktung. Und auch, dass sie nachher, wenn Geld reinkommt, dass sie auch die Kontrolle über dieses Einkommen nicht verlieren. Weil wir ja wissen, wenn Frauen größeres Einkommen haben, das wird sehr viel in die Familie reingesteckt, vor allem in die Erziehung der Kinder. Das ist allen Frauen immer das Wichtigste, was sie sagen, das Haus natürlich zu verbessern, die Unterkunft, vielleicht auch besseres Essen auf den Tisch zu bringen, aber vor allen Dingen zu sparen für die Erziehung der Kinder. Und was sich auch viel geändert hat, ist, neben der wirtschaftlichen Ermächtigung, ist es die soziale Ermächtigung, Social Empowerment. Also, dass Frauen auch Mitsprache haben, dass sie sich organisieren in Selbsthilfegruppen, in Genossenschaften, in Bauernverbänden, das ist das große Thema. Und zwar nicht nur in reinen Frauengruppen, sondern auch, dass sie in gemischten Gruppen, und da ist das große Manko noch, zum Beispiel in den Bauernverbänden, dass sie nicht nur jetzt in dem Frauenverband eine Stimme haben, sondern auch im gemischten Verband. Aber da hat sich auch viel geändert, viel mehr Bewusstsein auch von den Männern, dass Frauen auch eine Stimme haben müssen oder sollen.
Aber welche Rolle spielt denn der Mann? Je mehr man der Frau dann Verantwortung übergibt, kann sich der Mann erst recht auf die faule Haut legen.
Es ist, glaube ich, weniger die Verantwortung übergeben, sondern einfach, dass die Frauen auch fähig sind und sich trauen, Verantwortung selber zu nehmen oder ihre Frau zu stehen. Und ich glaube, das ist das, was ganz stark passiert, wenn die Frauen sich untereinander organisieren. Natürlich gibt es oft Konflikte, sehr wie überall in jedem Verband und zwischen den Jungen und den Alten und verschiedene Ideen und Meinungen. Aber ich glaube generell, gerade da, wo das neu aufbricht, also in Indien zum Beispiel diese ganzen Selbsthilfegruppen von den Frauen, das ist kolossal, was sich da in wenigen Jahren verändern kann. Also Frauen, die vorher sich nie getraut hätten, in der Öffentlichkeit was zu sagen. Und dann durch diese Gruppe und auch diese wunderbare Einrichtung, einmal in der Woche in ein Gruppentreffen zu gehen, weil das darf man auch nicht unterschätzen, dass sehr viele Frauen sehr, sehr eingeschränkt leben und kaum aus ihrem eigenen Haus oder Hof rauskommen und auch überall auf der ganzen Welt, sei es jetzt in Jemen oder im Sudan oder eben in Indien, habe ich das immer als erstes gehört. Jetzt haben wir ja Freundinnen, jetzt treffen wir uns und wir machen das gemeinsam. Also diese Stärke, die die Frauen dann auch miteinander spüren. Um auf die Frage zurückzukommen mit den Männern. Das allererste ist ja bei diesen ganzen Projekten, also und speziell jetzt bei unseren Projekten, weil oft sind es ja sehr abgelegene Gegenden, wo man nicht anfangen kann, einfach ein Frauenprojekt zu machen, ohne mit den Männern zu sprechen vorher. Also wir hatten ein Projekt in Sudan, das hat, glaube ich, 3 Jahre gedauert, bis die Männer eingewilligt haben, das, was mit den Frauen gemacht werden kann und soll. Aber nachher, wo sie dann selber gesehen haben, dass es sehr gut ist für ihre Familien, dass besseres Essen auf dem Tisch ist, weil die eben, das war eine Ausbildung auch zu mehr Hygiene und die Nahrung besser zusammenstellen, die Kinder besser pflegen, wo sie dann auch gemerkt haben, dass das für sie eigentlich einen Vorteil bringt und für ihre Familie, dann haben die Männer das auch unterstützt.
Soweit Maria Hartl. IFAD, die UNO-Landwirtschaftsorganisation, fördert unter anderem auch Projekte, die Frauen in ländlichen Gebieten zu Landbesitz, zu Krediten, zu neuen Technologien sowie auch zu politischer Mitsprache verhelfen.
Die soeben gehörte Sendung wird unterstützt vom Katholischen Fonds für weltkirchliche und entwicklungsbezogene Bildungs- und Öffentlichkeitsarbeit und durch Mission Eine Welt aus Mitteln der Evangelisch-Lutherischen Kirche in Bayern.